Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Liest man die Schlagzeilen, die einem dieser Tage in den Medien entgegenspringen, bekommt man schnell das Gefühl, die Welt steht nicht mehr lange. Demokratien brechen zusammen, Superreiche kapern in Lichtgeschwindigkeit die Ressourcen unserer Erde und der Klimawandel bedroht uns zunehmend. Aber wie kommen wir da wieder raus? Wie retten wir die Welt? Maya Göppel, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Göppel, Sie sind Politikökonomin und Transformationsforscherin und in diesem Fall genau die richtige Person, mit der ich sprechen möchte, denn wir befinden uns in unsicheren Zeiten. Es verändert sich gerade sehr, sehr viel. Man hat das Gefühl, die Welt, wie wir sie kannten, verändert sich zu einem schlechteren. Wenn ich Sie dazu zwingen müsste, wie würden Sie denn die Lage der Welt in einem Satz beschreiben?
Darf ich den auch klauen? Es gibt einen Satz, der ist von Antonio Gramsci eigentlich und der beschreibt es sehr gut, dass die eine Welt untergeht und die neue noch nicht geboren ist und in dieser Zwischenzeit lauern viele morbide Symptome.
Wunderbar, über diese traurigerweise morbiden Symptome möchte ich reden in dieser Zwischenwelt. Wenn ich mir die großen Krisen vor Augen halte, die wir Tag für Tag in diesem Podcast besprechen, dann kommen mir drei Überthemen in den Sinn. Das ist zum einen der Untergang der Demokratien, so wie wir sie kennen im Westen. Das ist natürlich der Klimawandel, der über all dem schwebt. Und das ist auch die Ungleichheit, die zunimmt. Würden Sie sagen, sind das die drei großen Herausforderungen, die wir gerade in dieser Zwischenzeit erleben?
Ja, ich würde wirklich diese planetaren Grenzen als Konzept nehmen, weil ich glaube, dass die uns besser verstehen lassen, wie tatsächlich dieses Erdsystem zusammenhängt. Und ja, Demokratien, ich finde auch da interessant, wofür das steht. Ne? Das ist die ja kooperative Suche nach Lösungen. Doch, ja, und dass das nicht in rasant ungleichen Gesellschaften funktioniert, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Also da bin ich auf den Metakategorien dabei.
Wunderbar. Die entscheidende Frage ist ja, wie meistern wir diese Herausforderungen? Und ich würde gerne mit Ihnen mit der Politik anfangen. Wenn Sie sich die Weltlage ansehen, wie erklären Sie sich zum Beispiel, dass die USA zum zweiten Mal von Donald Trump regiert werden? Wie erklären Sie sich, dass in Deutschland die AfD am Vormarsch ist und Putin einfach so mal ganz Europa bedroht, ob mit Atomwaffen, hybrider Kriegsführung oder einfach mal unter Anführungszeichen nur der Invasion der Ukraine? Wie sind wir denn nach Jahrzehnten der Demokratisierung und auch des Friedens zu diesem Zustand gekommen?
Ich glaube, eine ganz einfache Erklärung gibt es nicht. Ich würde vielleicht so zwei, drei unterschiedliche, ich mag das ja als Transformationsforschung davon, unterschiedliche Disziplinen bemühen. Und wenn wir aus der Komplexitätstheorie erstmal schauen, dann sehen wir, dass diese Systeme immer eine Tendenz haben, irgendwann erst zu Nischenbildung, nennt man das dann, zu führen und dann eben, dass bestimmte Nischen sich so ausbilden, dass sie in einer Art und Weise die Regeln des Umgangs miteinander verändern, dass sie immer größer werden können. Und das ist ja beispielsweise in Demokratien, aber auch in funktionierenden Marktwirtschaften eigentlich die Voraussetzung dafür, dass die sich die ganze Zeit gegenseitig auch balancieren und stabilisieren, dass nicht eine Akteure zu groß werden und damit die anderen eben dominieren können. Und das ist etwas, das kennen wir aus der Komplexitätsforschung, braucht Aufmerksamkeit. Also da muss ich gegensteuern, weil das ein Stück weit angelegt ist, weil eben unter jeden Rahmenbedingungen eine bestimmte Form, Dinge zu machen, sich vielleicht durchsetzt. Und dann merken wir eine Konzentration von Macht, sei es durch Betriebsergebnisse oder sei es durch Beliebtheit. Also der Spruch, der es vielleicht so auf den Punkt bringt, ist dieses Matthäus-Theorem, der Teufel schafft immer auch den größten Haufen. So. Und wenn wir das wissen, dann braucht es die Form von kluger Regierung und Intervention oder Gärtnern, nennen das die Komplexitätsökonomen, um zu sagen, wir wollen die Vielfalt aber erhalten. damit eben dieses sich gegenseitig ausbalancieren auch erhalten werden kann. Und das ist so ganz strukturell beschrieben, einfach das, was wir nicht ausreichend gemacht haben. Und das hat natürlich wiederum mit einer bestimmten Erzählung zu tun, nämlich sehr stark das, was wir als neoliberal benennen, der sehr individualistisch orientierte Blick auf die Welt, wo es eben darum ging zu sagen, dieses Einschränken, dieses Gärtnern, dieses immer wieder mal auch Rückverteilen, die Chancengerechtigkeit, das nervt eher, sondern das soll man möglichst wenig machen, ja, damit die Freiheit des Individuums dann zu besonders großen Leistungen eben auch anspornt. Und deshalb ist ja auch diese Frage, was ist Staat und was ist Markt, immer eine sehr verhandelte. Und wir haben in vielen, gerade in den 70er Jahren, aber jetzt kommt die nächste Welle ja der Deregulierung, im Grunde genommen das Gärtnern zurückgedrängt, zugunsten dann sehr großer, mächtiger Akteure, die dann im sogenannten privaten Raum sehr viele Entscheidungen treffen, die wir vorher tatsächlich ja auch öffentlich ausgehandelt hatten. Also wer bekommt Zugang zu Infrastrukturen, zu Dienstleistungen, öffentlicher Daseinsvorsorge? Das ist ja viel mit der Privatisierung von diesen Bereichen in der Gesellschaft eben verlagert worden, aus dem öffentlichen in den privaten Raum. Das ist dann so eine Erzählung, die das Gärtnern im Grunde genommen zurückgedrängt hat. Und das ist erstmal so strukturell eine andere Erzählung, mit der dann natürlich die Machtkonzentration ein Stück weit auch legitimiert wird und jetzt mit dem Libertären komplett auf Speed gesetzt wird. Also da wird ja weiter behauptet, das wäre Unternehmertum, wenn ich schon längst feudale Strukturen wieder geschaffen habe. Und da ist es jetzt eben komplett gekippt. Und ich glaube, vielleicht die letzte Komponente da drin ist, ich glaube, dass Macht eine ganz faszinierende bis schwierige Erfahrung für Menschen einfach ist. Und dass nicht alle dann entsprechend geschult sind, damit konstruktiv umgehen zu können. Also wir haben ja immer Machtverhältnisse auch und die können konstruktiv zu ja wirklich auch Durchsetzungsfähigkeit und so etwas beitragen, aber die können natürlich auch sehr dominanzorientiert dazu führen, dass ich diese Konzentration von Reichtum und dann auch Entscheidungsmacht vorantreibe und das relativ rücksichtslos. Und da haben wir natürlich auch Anreizsysteme in den Instanzen, sei es in der Juristerei oder auch in den Finanzmärkten oder jetzt in der ganzen Technologieentwicklung, die Rücksichtslosigkeit als Erfolgsfaktor auch noch abfeiern. Und damit habe ich das im Grunde genommen auf Speed gesetzt. Also ich habe in den Systemen die Konzentration von Macht und Geld und damit dann eben auch Dominanz über wichtige Infrastrukturen in unseren Gesellschaften zu einem Moment getrieben, wo es sehr schwer ist, sie erstmal wieder einzuhegen. Und das ist die Sorge von vielen, je mehr wir das eben sehen. Und deshalb ist dann eben die Frage, auf welcher Seite möchte ich stehen? Und ich glaube, da kommen wir jetzt gerade dahin, dass ich mich mit den ganz Starken vielleicht lieber nicht anlegen will, weil ich Angst habe und so weiter. Und das sind dann Kipppunkte, wo wir wissen, oh, jetzt wird's richtig bedrohlich. Ne? Weil wo soll das Gärtnern wieder herkommen, wenn sich keiner mehr traut?
Mhm. Lassen Sie uns gleich über diese Kipppunkte sprechen. Vorher noch mal zurück zu den Egoisten, die Sie da beschrieben haben, die die Macht und das Kapital und alle Ressourcen für sich verbuchen wollen und nicht mehr an die Gemeinschaft denken. Da frage ich mich, wie geht eine Demokratie mit solchen Menschen und Machthabern um? Ich erinnere daran, wenn man Donald Trump die Hand ausgestreckt hat, dann hat er nicht nur den Arm gleich mitgenommen, sondern auch gleich den Rechtsstaat noch dazu. Putins Gas und Öl haben wir abgekauft, trotzdem hat der Krieg angefangen. Wie gewinnt die Demokratie gegen Gegner, die sich nicht mehr an die etablierten Spielregeln halten?
Ja, das ist ja die große Vulnerabilität dieses Systems, ne? Also, dass es eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, eine frontale Attacke parieren zu können. Also, die ist sehr, sehr anfällig, dass Menschen durch demokratische Mittel dann diese eben auch abschaffen können. Und das ist ja genau das, was wir bei Donald Trump in einem Zeitraffer gerade beobachten dürfen. Und dass die Konter oder diese Checks and Balances, von denen wir immer sprechen, im Zweifel eben zu langsam sind, vor allem für einen Akteur, der sagt, es mir eigentlich auch egal, wenn die Gerichte sagen, das ist illegal. Ich mache halt weiter, fangt mich doch erstmal ein. Und damit habe ich natürlich schon sehr viel erodiert, insbesondere natürlich das Vertrauensverhältnis, was immer in demokratischen Konstellationen notwendig ist. Also ich delegiere ja Macht, Regeln zu entscheiden, die auf mich und mein Leben dann sehr stark Auswirkungen haben. Und deswegen braucht es da natürlich ein gewisses Vertrauen darin, dass das im Sinne des Gemeinwohls dann auch getan wird und dass ich auch rechenschaftspflichtig bleibe. Und wenn die beiden wichtigen Zutaten aus der Gleichung rausgenommen werden, dann sind wir eben bei reiner Herrschaft. Und bei Autokratien. Und da eben zu überlegen, wie kommen wir denn wieder raus, hat immer eine Größenordnung gebraucht von Zusammenstehen, von eben Akteuren, die in den Checks and Balances aktiv sind, aber eben tatsächlich auch an einer möglichst frühen Zeit zusammenzustehen. Und darauf warten, glaube ich, ja auch alle in den USA. Wann passiert das, dass sich alle Richter und Richterinnen zusammen mobilisieren oder alle demokratischen Gouverneure und vielleicht auch einige Republikaner zusammen auflehnen? Weil es braucht dann immer eine eindruckende Größenordnung, die im Grunde genommen ein Machtverhältnis dagegen stellen kann, was sich aus der Summe von vieler, vielleicht kleinerer Akteure dann generiert. Und das ist etwas, wo ich denke, dass dieses frühzeitige Handeln total wichtig ist. Und gleichzeitig will man es ja auch nicht überstürzen. Also deshalb haben wir in den Demokratien immer diese Beweislast und dieses im Zweifel für die Angeklagten und so weiter und so weiter. Und das wird natürlich momentan brutal genutzt, auch vor allem von den Tech-Bros, wenn man sich anguckt, wie die in Europa die gesamten Regulierungen dessen, dass sie nicht manipulieren, dass sie nicht mit Algorithmen spielen sollten, dass sie nicht ihre Plattform Macht missbrauchen sollten gegen alternative Anbieter und so weiter. Das machen die ja den ganzen Tag. Das ist auch alles nachgewiesen, aber es bleibt so auf diesem, ihr müsst uns das schon nachweisen. Und wenn ihr das nicht vernünftig macht, dann hauen wir euch die Milliarden Klagen um die Ohren, weil wir eben schon so mächtig sind. Und das heißt, das Zusammenballen von einer Gegenmacht ist in Demokratien dann immer darauf angewiesen, eine sehr viel größere Anzahl von Akteuren zusammenzuschweißen. Und dann können viele Kleine wieder einem großen Beine machen. Dafür braucht es aber eben diese Kooperation. Und auf die, wo kommt die jetzt gerade her? Da blicken wir, glaube ich, alle auf die wichtigen Allianzen. Wo können die kommen? Wer reitet vor? Stellen sich die anderen Demokraten jetzt mit Gavin Newsom dahin? Welche von denen haben vielleicht noch ein paar Eigeninteressen daran, dass einige der Politiken vielleicht so bleiben, wie Trump sie jetzt gerade gemacht hat? Also dieses, welche Koalition ist es gerade, die ausreichend überzeugend sagen kann, nee, also bis hierhin und nicht weiter. Und auf der europäischen Ebene sagen wir deshalb ja auch, also die nationalstaatliche Ebene ist zu klein, das muss europäisch sein. Und gleichzeitig sehen wir, dass das natürlich auch vorausgesehen wurde, gerade eben auch von einem anderen Akteur wie Russland, aber jetzt auch von den Tech-Bros, die sich ja alle Mühe geben, diese demokratische Stärke durch Misstrauen sehen und durch Akteure Funding ja auch rüber zu schicken, die sehr antieuropäisch agieren. Also ich kann, wenn ich viele brauche, um Macht aufzubauen, sehr viel schneller natürlich Unsicherheit, Unwissen, Hinterfragung säen in dieser größeren Truppe, als wenn ich weniger Akteure mit sehr viel Machtressourcen in eine Allianz binden muss. Das ist blöderweise immer das Problem von progressiven, also gemeinwohlorientierten Initiativen im Vergleich zu autoritären. Die Zweiten haben es immer leichter.
Denken Sie, rückblickend haben manche Politikerinnen und Politiker dieses Ungleichgewicht falsch eingeschätzt? Ich erinnere mich zum Beispiel an Angela Merkel oder auch an andere deutsche Kanzler, die versucht haben, zum Beispiel Putin einzufangen, die gesagt haben, wir müssen mit diesen Leuten verhandeln, wir müssen versuchen, Koalitionen zu schließen, anstatt sie herauszudrängen oder sie in die Schranken zu weisen. Das Gleiche gilt auch für Trump. Viele Republikaner haben bei der ersten Wahl Donald Trumps gedacht, sie werden ihn noch einfangen oder sie werden ihn kontrollieren können. Man wird schon mit ihm gemeinsame Sache machen können. War das ein Fehler? War das systemisch ein Fehler, der da passiert ist, weil man einfach sich falsche Hoffnungen gemacht hat?
Ja, ich glaube, da ist es einfach wichtig, tatsächlich auf die Individuen zu schauen und was die für einen Track Record hatten. Da wird ja auch viel drüber gezankt und ich bin überhaupt keine Russland-Expertin. Das habe ich da ein bisschen vorsichtig. Aber dieses Ganze, wo findet Reaktion statt und wo findet Aktion statt? Das ist ja etwas, was wir wissen, was mal hoch umstritten ist. Das sieht man auch in den Nahostkonflikten natürlich, ne? Wer ist der Aggressor und wer reagiert eigentlich? Und das sehen wir ja bis jetzt, dass da im Oval Office behauptet wird, auf einmal, du hast den Krieg ja provoziert, du hättest das ja nicht machen müssen, dann hätte er auch nicht angreifen müssen. Also dieses, wer definiert Geschichte und wer definiert damit eben auch Schuldfragen oder eben, ich habe mich ja nur verteidigt und welche Verhältnismäßigkeit ist aber auch in der Art des sich vermeintlichen Verteidigen noch gegeben oder eben nicht mehr gegeben. Und ich glaube, Verhältnismäßigkeit ist dann vielleicht das wichtige Wort, um zu schauen, wie denn in der Vergangenheit eigentlich bestimmte Führungspersonen Dinge gelöst haben. Und da hätte ich jetzt bei Donald Trump niemals drauf vertraut, dass der in irgendeiner Weise irgendwen außer sich selbst und Menschen, die ihm nützlich sind, sehen kann. Und auch bei Wladimir Putin stelle ich mir das schwer vor. Also ich meine, die Ikonografie, also die Bildhaftigkeit, mit der er sich selber inszeniert hat, dieses sehr kalte, dieses sich nicht lesen lassende, also da darauf zu vertrauen, dass jemand im Zweifel für die gemeinsame Sache steht, anstatt sie für sich mitzunehmen, ist schwierig. Natürlich werden dann immer die Reden von Putin vor so und so viel, 10, 15 Jahren rausgezogen, wo er freundlich gesprochen hätte und die Kooperation gesucht hätte. Da bin ich nicht die Exegesefrau. Also ich habe das nicht historisch lang genug eben verfolgt, ob da eine Chance eine andere gewesen wäre. Aber als KGB-Agent auf einmal der große Gorbatschow zu werden, weiß ich nicht. Also ich glaube, ein bisschen mehr Skepsis wäre da ganz angebracht gewesen.
Viel Skepsis entgegen schlägt auch den großen Tech-Milliardären, die Sie schon angesprochen haben. Es gibt da ein paar unglaubliche Zahlen, die man auspacken kann. Elon Musk zum Beispiel, der CEO von Tesla, dem wurde gerade ein Gehaltspaket von $1 Billion zugestanden, wenn er gewisse Unternehmensziele erreicht in den nächsten Jahren. Wenn es soweit kommt, dann könnte er der erste Billionär dieser Welt werden. Der Chip-Hersteller Nvidia zum Beispiel hat einen größeren Unternehmenswert nach Marktkapitalisierung als alle deutschen DAX-Unternehmen zusammen. Ich glaube, doppelt so viel sogar. In den USA gibt es gleichzeitig 40 Millionen Menschen im angeblich reichsten Land der Welt, die auf Lebensmittelhilfe angewiesen sind. Und man hat das Gefühl, diese Ungleichheit, der wir versucht haben, jahrzehntelang zu entkommen, wird immer größer. Können Sie für uns das einordnen, nicht nur so an einzelnen Beispielen, wie ich das gemacht habe, wie weit ist denn die Ungleichheit bei uns im Westen, in dem wir leben, vorangeschritten?
Also ich fange mal mit dem Faktischen an. Deutschland und Österreich führen ja die Spitze der EU-Staaten an, gerade in der Vermögensungleichheit. Ne? Und wir haben in der Diskussion ganz oft die Einkommensungleichheit. Und da sind natürlich mit bestimmten Besteuerungen und Rückzahlungen und so weiter noch Umverteilungsmaßnahmen angelegt. Aber gerade die Vermögensungleichheit ist insofern natürlich auch relevant, weil ich damit gewisse Kontrolle auch ausüben kann. Da sind wir wieder bei dem Thema, wer hat über welche Ressourcen eben Kontrolle. Und wenn ich 500 Wohnungen plus besitze, dann habe ich natürlich einen sehr großen Einfluss. Und nicht nur in der Form, wie ich Zugang zu dem Wohnraum organisiere, sondern natürlich auch eine andere Stimme. Das sagt ja auch Marlene Engelhorn immer sehr deutlich, dass sie sagt, ich tut doch nicht so, als wäre jetzt die Stimme von jemandem, der Millionen im Rücken hat, gleich gewertet wie mit der von der Bäckerin oder der Pflegerin nebenan. Es ist nicht so. Also die Zugänge zu den Korridoren der Macht sind tatsächlich auch mit Gold ausgelegt. So. Und deswegen ist dieses ökonomische Ungleichheit bringt politische Ungleichheit de facto immer gegeben, bis hin vorm Recht. Also das sehen wir jetzt mit den tiefen Taschen. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt rüber. Jetzt ganz schöne Dokumentationen erschienen oder schön bis scary Dokumentationen erschienen über Peter Thiel auch. Die Peter Thiel Story im Deutschlandfunk hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, wo auch mal gezeigt wird, wie einfach der längere Atem aus der tieferen Tasche entsteht. Und dann kann ich mich weiterklagen und weiterklagen und weiterklagen und irgendwann geht der anderen Seite eben die Puste aus. Das kennen viele Länder, ärmere Länder schon aus dem internationalen Raum, wenn sie sich versucht haben, mit den größeren Ländern anzulegen. Also dass dieses Ausüben von Macht im Sinne von, möchtest du nochmal antreten? Wir können nochmal einen Prozess in der nächsten Instanz machen. Das ist ein Nutzen von Ungleichheit eben vor all diesen Systemen, die uns ja eigentlich eine Gleichwertigkeit garantieren sollten. Und das heißt, dieses ökonomische, völlig Ungleiche unterminiert eigentlich das Versprechen der Demokratie und dieses, jede Person ist vor dem Recht gleich. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass ich glaube, ich ganz zentral finde, dass natürlich die Akteure, die sich jetzt so wahnsinnig selbst bereichern, das mit Systemik machen. Also das ist ja ein systematisches Programm, weil sie sowieso davon ausgehen, dass nicht mehr für alle Menschen auf dem Planeten Platz ist. Das kann man auch in deren Schriften, die sie gut finden, ihre Manifesten ja nachlesen. Dieses Idee Wohlstand für alle existiert da nicht mehr, sondern es geht eher darum, wie kann sich die Elite, manchmal ist sie die kognitive Elite, manchmal kriegt sie eine nationale Verfasstheit, aber es geht darum, dass die, die wirklich super sind, sich eben soweit auch übers Recht stellen sollen und dafür bis hin zu neue Geldsysteme entwickeln, was ja alles in the making ist, eigene territoriale Grenzen ziehen oder eben mit den Superjachten und so weiter sich von dem abgrenzen sollen, von dem sie ausgehen, dass es in unschöne Entwicklungen verstrickt werden wird. Und wie viele Menschen dann übrig bleiben, ist ihnen so ein bisschen egal. Das ist tatsächlich diese autoritäre Perspektive, weshalb man bei denen auch nie Benevolenz vermuten sollte. Also wenn dann das Board of Directors, aber Elon Musk sagt, ja, wir lassen das durchgehen, weil Elon immer dann die größten technologischen Durchbrüche für die Menschheit macht, das stimmt einfach nicht. Das sind für ihn technologische Durchbrüche, mit denen er sehr viel Kontrolle über die Menschheit ausüben möchte. Inzwischen natürlich eindeutig mit seiner Wirklichkeitsraumschaffung, die er über X und jetzt Grok und manipulierten Algorithmen macht, aber natürlich auch Starlink. Dann Starlink zu Cellphone ist ja eine eigene Infrastruktur, wo dann auch kein Telekommunikationsunternehmen mehr dazwischen ausschalten kann, wie das in Brasilien noch gegangen ist. Und ich habe dann natürlich eine Form von ja, Informationen über das, was auf der Welt geschieht, wo der Ukraine ja auch schon mal einmal kurz angedroht wurde, das kann ich dir auch wieder wegnehmen. Ne? Wenn ich mein privates Satellitensystem eingesetzt habe, habe ich natürlich eine wahnsinnige Macht, die ich ausüben kann. Und jetzt zu sagen, Tesla macht als nächstes Roboter, ja, dann ist das Teil genau von diesen Vorstellungsräumen, dass du ja weiter Sklaven haben willst und Menschen, die dir zuarbeiten, aber du hast gar keine Lust mehr, dich mit den anderen eigentlich noch auseinanderzusetzen. Und dann ist das nicht für Humanity, sondern für die Top 1%, was er da versucht durchzudrücken für sein 1-Billionen-Euro-Paket. Und warum er das kriegt, letzter Satz dazu, ist, dass wir verstehen müssen, dass in den USA nicht nur die Tech-Elite inzwischen sagt, wir setzen uns legitimerweise ab, sondern sich ja in eine Art Staatskapitalismus entwickelt haben. Also weil Donald Trump ist ja so eng mit denen verbunden, dass man sich auch totale Überwertung der Aktien angucken muss. Also Palantir hat ein Kursgewinnverhältnis von 446 bis zu 600. Das ist nochmal 10-mal so viel wie bei Nvidia. Das kriege ich nur hin, wenn ich davon ausgehe, dass diese Firma einfach ganz direkt an den Töpfen vom Pentagon und von dem US-Staat hängt. Und so gehe ich davon aus, wird Elon Musk das seinen Leuten auch verkauft haben. Ne? Also, dass diese Fusion zwischen der machtvollsten und militärstärksten Nation auf diesem Planeten mit diesen Geschäftsmodellen dann natürlich auch eine super Sales Proposition ist. Dass sie nicht für die Allgemeinheit eingesetzt werden, ist dabei wichtig zu verstehen.
Wenn ich es ganz böse formulieren würde, dann könnte ich sagen, Elon Musk versucht durch Roboter die Menschen zu ersetzen, die er nicht mehr braucht in seinem Leben oder die er nicht mehr haben möchte. Da kommen wir zu einem Punkt, der gerade viel diskutiert wird, und zwar die künstliche Intelligenz. Die Tech-Konzerne sagen, künstliche Intelligenz wird unsere Produktivität steigern, es wird ganz viele Arbeiten übernehmen können, die wir heute nicht mehr machen wollen. Und überhaupt, die Welt wird prosperieren mit der künstlichen Intelligenz. Es gibt auf der anderen Seite sehr viele Skeptiker, die sagen, naja, da stehen große Jobverluste bevor, ein systemischer Wandel. Was würden Sie denn sagen, ist künstliche Intelligenz ein gesellschaftlicher Ausgleich, ein Equalizer oder ist das ein Brandbeschleuniger?
Also wir sprechen ja bei Dual Use ganz offen darüber, dass man es zivil nutzen kann und dass man es militärisch nutzen kann. Und dieses Dual Use ist ja immer gegeben. Also Technologie ist nie neutral, sondern sie kann immer in den Intentionen derer, die sie anwenden, natürlich für die eine oder andere Sache wirken. Und so wie Roboter natürlich auch toll sein können, in der Pflege beispielsweise zu unterstützen, bei wirklich schweren körperlichen Arbeiten Menschen auch entlasten könnten, kann eine KI auch helfen, in einer bestimmten Form, orchestriert natürlich Simulationen, digitale Zwillinge, Sensorik und so weiter. Da wissen wir absolut die Potenziale für eine Kreislaufwirtschaft, für das Regenerieren der Ökosysteme bis hin zu Smart Grids mit erneuerbaren Energien. Das würde niemals ohne funktionieren. Und auch eine Vereinfachung von Verwaltungsjobs, wo man aber Zahlen hin und her schiebt und solche Dinge, kann wahnsinnig viel Zeit freisetzen, dass Menschen sich um das Wesentliche wieder kümmern können. Dokumentationen, ne, die im Moment Pflegerinnen, Pfleger, Ärzte, Bildungspersönlichkeiten, alle wahnsinnig viel Zeit kostet und sie sagen, oh, ich habe überhaupt gar keine Reserven mehr wirklich für meinen eigentlichen Job. Das ist alles wahnsinnig wichtig, das da anzuwenden und das kann einen Riesensprung bringen. Was aber natürlich auf der anderen Seite, und deshalb ist es so wichtig zu gucken, wer treibt das mit welchen Intentionen voran, auch möglich ist genau das. Und Douglas Rushkoff hat ja dieses Buch netterweise auch geschrieben, ne, wie wir uns nicht vor den Milliardären nicht mehr auf dem Mars retten können oder ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, aber er ist ja Team Human, sein Podcast ist auch vielleicht noch eine schöne Empfehlung, weil er ja genau aus diesen Gesprächen so schockiert rausgegangen ist, dass die sehr reichen Menschen ja nur noch fragen, wie kann ich Technologie eigentlich zum Absichern nutzen, wenn der ganze Kram hier untergeht. Und als nächstes dann eben auch zu überlegen, warum muss denn die KI, die kann ja unterschiedlichste Formen annehmen, immer in dieser super intelligenten, megalomanischen Form dann daherkommen. So wie ein Hochofen brauche ich jetzt, um einen Toast zu machen. Und das ist das, wo ich sehr, sehr, sehr skeptisch werden würde. Das hat die Chefin von Cigna neulich auch sehr gut auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt hat, passt auf mit diesen ganzen Agents. Also wenn das jetzt alles wieder auf unserem Bequemlichkeitsknopf bei uns eingebaut wird, dann heißt das, dass die absolute Überwachung damit freigeschaltet wird. Wir machen alle fröhlich mit, weil wir müssen dann im Zweifel irgendwann unsere Kreditkartendetails eingeben, wenn das für uns Flüge buchen soll oder Karten buchen soll, alle Kontakte reinkriegen, weil es soll ja automatisch den Freunden Bescheid sagen. Das Faszinosum dafür, dass wir jetzt alle Dienerinnen und Diener haben, wird da ganz fies ausgenutzt. Also so, dass es technisch möglich ist und dieses, oh, ich muss mich nicht mehr kümmern, das passiert jetzt alles irgendwie in meinem Rücken. dafür benutzt, dass man wirklich absolut gläsern wird. Ne? Und dann wird das alles in die gleichen großen Konzerne zurückgechannelt, die umgekehrt dann natürlich ICE Agents in den USA dabei helfen, die Migranten wirklich am allerletzten Ort noch aufzuspüren, damit die ihre Tagesquote von 3000 Ausweisungen oder Verhaftungen am Tag erfüllen können. Also das nihilistische Anwenden dessen, was schon möglich ist mit dieser Überwachungstechnologie, kann ich nicht wegblenden, wenn ich gleichzeitig mir diese Story anhören soll, dass das unser Leben verbessert. Es bleibt Dual Use.
Dass diese Konzerne, die gerade die künstliche Intelligenz entwickeln, immer mächtiger werden, sieht man daran auch, wie viel Marktkapitalisierung sie schon haben, wie abhängig unsere Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum davon abhängig ist, ob wir neue Chips produzieren und neue Serverfarmen aufbauen. Ich frage mich da, wohin führt diese enorme Konzentration nicht nur von Kapital, sondern auch von Ressourcen wie Strom und Wasser, wenn wir auf der anderen Seite diese eben Ungleichheit haben, dass immer mehr Menschen eben sich nicht mehr ihr Leben leisten können. Steuern wir da auf diesen Kipppunkt zu, den Sie am Anfang schon angesprochen haben?
Ja, also unter Corona hatten wir schon mal den Begriff der Ressourcentriage. Ne, und da sind wir an vielen Punkten eigentlich wieder. Also wenn wir sagen, wir würden eigentlich dringend jetzt zum Beispiel erneuerbare Energiensysteme aufbauen wollen, die Elektrifizierung, damit wir den Klimawandel in den Griff bekommen, vielleicht erst mal gucken, wie man mit KI wirklich ein Bildungssystem so nach vorne bringt, dass wir wieder Chancengerechtigkeit reinbekommen. Ne, wir können auch im Moment sehr viele gesundheitliche Herausforderungen. Da kann man mit KI-Assistenten ja auch viel erstmal machen, aber wir müssen verhindern, dass alle nur noch mit ihrem Telefon reden. Also sie müssen eigentlich dabei unterstützt werden, sich wieder zu trauen, anderen Menschen zu begegnen. Das ist ja Teil dieser Einsamkeitsphänomene, die seit Covid vor allem auch die junge Generation umtreiben. Das werde ich ja nicht wegbekommen, indem ich sage, gut, dann red halt nur noch mit deinem Telefon. Das ist ja Teil von dem, wie wir im Grunde genommen sehr, sehr, sehr vulnerabel gehalten werden und sehr abhängig. Und von daher ist diese Ungleichheitsthematik und diese Frage, wie werden Menschen eigentlich emanzipierte und damit kreative, aber auch produktive Individuen? Das war ja immer das Ideal eigentlich einer aufgeklärten, liberalen Gesellschaft. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, das vielleicht so als wie so ein Leitstern momentan hochzuhalten, weil dann weiß ich, wo es überall schief geht und wo die Prioritätensetzung falsch ist. Und das sehen wir natürlich an diesen vielen Fragen auch. Also Mexiko gibt es ja die ersten Berichte darüber, dass Krankenhäuser nicht mehr die Stromversorgung und Wasserversorgung haben, seitdem da Microsoft die gigantischen Rechenzentren hingepackt. Dann wird immer noch so ein bisschen gesagt, naja, weiß man nicht, kann man nicht so ganz genau. Aber die zeitliche Koinzidenz ist immerhin gegeben. Und das heißt, die Frage, was wollen wir priorisieren, liegt richtig groß auf dem Tisch und eigentlich schon seit der ersten Definition von Nachhaltigkeit. Also da ging es ja darum, die Rechte oder die Bedürfnisse der heutigen Generation so zu befriedigen, dass die Grundlagen für die Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Generationen dabei nicht zerstört werden. Also das war ja der wichtige definitorische Raum und das gab zwei Unterkategorien. Das eine war die Priorisierung der Ärmsten und ihrer Bedürfnisse. Also das war dieses ganz klare humanistische Weltbild, was da eingebaut war und die Verantwortung. Und das zweite war, Technologien nur so zu entwickeln, dass sie die Fähigkeit der natürlichen Systeme nicht unterminieren soll, damit diese Regeneration der Grundlagen stattfinden kann. Und das ist ja ganz anders nochmal geschärft und ganz klar positioniert. Und wenn wir uns dann sehen, wo gerade die Prioritäten draufgehen, dann ist das die Kaufkraft bestimmt, wo die Innovation hinläuft und nicht die Bedürfnisse, die noch nicht erfüllt sind, also tatsächlich Bedarf, wo man weiß, dass materiell noch nicht ausreichend versorgt. Und das Zweite ist, dass wir behaupten, wir können technologisch dieses ganze Ökozeug ersetzen und das ist dann produktiver. Und da können wir viel mehr rausbauen, weil diese blöden, lebendigen Systeme haben regenerative Rhythmen. Die sind zu langsam. Ich möchte an diesem Gras ziehen. Das soll schneller wachsen. Das ist ja dieses ganze höher, schneller, weiter Paradigma. Und beides ist nicht im Einklang mit dem humanistischen oder mit dem lebensorientierten Weltbild. Also wir verlassen im Grunde genommen das Versprechen des 20. Jahrhunderts. Und das ist vielleicht so dieses, wenn ich an die Anfangsdefinition zurückgehe, eine Welt stirbt, die neue kann noch nicht geboren werden. Wir hatten uns vorgenommen zu sagen, wir nehmen das richtig ernst. Das humanistische, das menschliche Potenzial, jede Person soll einen Platz bekommen. Und dafür wollen wir verstehen, wie dieser faszinierende, wunderschöne Planet funktioniert und die technologische Entwicklung so in den Dienst setzen, dass wir das harmonisieren. Das war das große Versprechen. Und dafür wussten wir, müssen wir transformieren, müssen wir Dinge anders machen. Jetzt waren wir auf einem ganz guten Weg, Anfang 2020, und das fanden einige nicht so gut. Also es ist ja auch ein konzertierter Backlash von denjenigen, die dann raustransformiert worden wären, namentlich vor allem die fossilen Akteure. Und jetzt haben wir halt eine ganz andere Zukunftsvision, die sich reingrätscht, die sagt, nee, also das ist ja gar nicht mehr das, wo wir hinsteuern wollen, sondern wir nehmen das Versprechen für alle einfach mal vom Tisch und wir behaupten, dass wir das besser machen können. Das hat ja was total, ja, ich meine, Harari hat es ja auch Homo Deus genannt, ne? Also wir überheben uns da, glaube ich, ein bisschen in dem, welchen Platz wir uns im Universum geben wollen. Oder einige wenige. Und das Schlimme ist, dass sie es für alle anderen dann eben als evolutionären Schritt definieren. Das ist ja der schlimmste Euphemismus ever. Also da schüttle ich immer nur mit dem Kopf, wenn man wieder hört, wer sind wir denn, dass wir Menschen der evolutionären Entwicklung der Intelligenz im Weg stehen wollten? Ich denke so, och, okay, ja klar, Evolution hat jetzt inzwischen mit den 0,01%, die am Hebel sitzen und für alle anderen bestimmen, wo die Evolution hingeht, zu tun oder was. Also da muss man sich wirklich, wirklich, wirklich wappnen in diesen Neusprech. Also wir müssen uns wappnen, dass wir 1984 nicht einfach so durchziehen.
1984, eines der spannendsten Bücher, die ich je gelesen habe. Und es ist gruselig, wenn man sieht, was jetzt passiert, was da alles schon vorhergesagt wurde in gewissen Bereichen. Wenn die 0,001% bestimmen, wo wir hingehen, dann werden der Rest der Welt wahrscheinlich irgendwann auf die Barrikaden steigen. Denken Sie, wir sind an einem Punkt, wo es zu einem Konflikt kommen könnte, einem Aufbegehren der großen armen Masse sozusagen?
Ich glaube, wir sehen ja Ansätze davon schon. Also Südostasien war jetzt die Gen Z, heißt es dann, ne? Also die nächste Generation. Aber die ist ja häufig genau die, die sagt, Leute, also wir müssen mit dem ganzen Kram noch echt lange leben. Ich finde es interessant, wo es sich als nächstes bahnbrechen wird. Aber ich glaube nicht, dass diese Idee, wir können alle kontrollieren, in allen Ländern schnell genug umgesetzt wird, als dass der Widerstand nicht käme. Deshalb ist ja auch die Angst vor Sohan Mamdani so wahnsinnig groß, weil der auf einmal sagt, hey Leute, wir könnten das politisch auch einfach wieder zurückdrehen. Wir könnten gärtnern. Wir könnten sagen, lass mal zurückgehen zu dem, was wir Demokratie genannt haben. Wir könnten auch wirklich einfach sagen, Vermögen ist ein Verb. Man sollte Geldwerte so versenken, dass sie Realwerte wieder ansetzen und nicht in Machtinstrumente umdefinieren. Und deshalb ist es so wichtig, heute immer wieder zu betonen, wo überall noch Menschen an dieser konstruktiven Vision des 20. Jahrhunderts arbeiten und sie wieder sichtbarer zu machen. Und das ist natürlich der mediale Auftrag auch ein Stück weit, weil wir uns alle, und das ist ja auch Teil der Programmatik, dieses Flood the Zone with Shit, treiben lassen. Also dann wird wieder irgendwas Irres in die Welt gesetzt, irgendein wirklich perverses KI-Video gelauncht und alle reden darüber 2-3 Tage lang. Also lassen sich völlig diktieren, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Aber müssen wir dringend die Aufmerksamkeit auf das legen, wo erstmal konstruktiv noch gearbeitet wird und erstmal noch am Gärtnern gearbeitet wird. Weil Revolutionen sind eigentlich so last, manchmal braucht es die, aber wir wissen auch, dass die sehr, sehr intensiv sind und nicht unbedingt der beste Weg. Also der transformative Weg wäre nach wie vor, lass es uns versuchen, wieder institutionell einzufangen. Dafür braucht es diesen Gegenmacht und diesen Gegendruck. Auch in der Straße, möglichst erst noch gewaltfrei. Und wenn es nicht geht, dann ist es eh out of control. Also, aber die großen Aufgaben liegen ja heute darin, wirklich zu sagen, nee, also wir lassen uns da nicht vor uns hertreiben. Wir haben klar diesen Leitstern des 20. Jahrhunderts noch vor Augen und wir haben auch echt noch genug Ressourcen. Es liegt an vielen, den Schritt jetzt zu gehen und zu sagen, die Zeit ist jetzt. Also ich finde, wir sind so ein bisschen lamoyant, wir sind noch ein bisschen langsam und erzählen uns immer noch, so schlimm wird schon nicht werden. Die Checks and Balances werden schon irgendwie greifen und ohne zu fragen, wer sind denn eigentlich die Checks and die Balances? Das sind ja Menschen, die sich trauen, Recht zu sprechen, die sich trauen, darüber zu berichten, die trauen, sich Dinge auszusprechen. So. Und trotzdem ist es ja wichtig, Dinge zu benennen, also Muster zu benennen, anstatt sie schön zu reden, damit ich mich ihnen nicht stellen muss. Und das ist eine Gratwanderung. Also wie schaffen wir das mit dem ehrlichen Hingucken, ohne dass es dann in konspirative Geschichten abdriftet oder nicht? Und diese Gratwanderung, die können wir gut aushandeln, wenn wir uns trauen, in Beschreibungen ehrlich zu werden, ohne den anderen nicht, also die, die wir beschrieben haben, nicht zustehen zu wollen, auch wieder beizudrehen. Also bei einem gemeinsamen Projekt wieder mitmachen zu wollen. Kanada war da für mich super mit diesem Nein und. Nein, wir machen das auf keinen Fall mit. Und wenn ihr Lust hättet, diesen Weg, den wir für inakzeptabel halten, wieder zu verlassen, dann wären wir auch gerne wieder eure Partner.
Sie haben schon mehrfach den Klimawandel erwähnt und den Kampf gegen Klimawandel, wie der mit diesen ganzen Problemen der Ungleichheit etc. zusammenhängt. Die eine Seite, die sagt, wir werden uns technologisch aus dem Klimawandel heraus entwickeln. Wir werden die Kraftwerke der Zukunft bauen, wir werden mit KI neue Wege finden etc. Und die anderen sagen, nein, wir müssen unseren Lebensstil auch irgendwo verändern. Wir haben alles verprasst, was wir verprassen können. Und jetzt sind wir vor dem Scherbenhaufen, vor dem wir stehen. Was meinen Sie denn? Welches Narrativ ist das Richtige? Ist das eine Täuschung, das andere die Wahrheit? Wo ist dann der richtige Weg?
Der richtige Weg ist immer, wenn ich bereit bin, beides zu machen. Weil zu behaupten, dass wir uns mit dem Technofix daraus navigieren können, das machen einige seit 30, 40 Jahren. Und wenn sie dann nicht mal bereit sind, auch nur ein Tempolimit zu verhängen, dann wird es sehr schal. Also weil wir wissen vom Carbon Law, dass wir jetzt kurz, also es ist so die Stufenplan im Grunde genommen, ne, die CO2-Reduktionsnotwendigkeiten zeigt. Und da ist völlig klar, wir müssen jetzt kurzfristig das allermeiste einsparen an Emissionen, was irgendwie möglich ist. Und dann kann ich nicht technologieoffen vor mich hin erzählen, dass da bestimmt irgendwann eine Weltraumputze entstehen wird, die sich da CCS nennt und das alles wieder einsaugt und gleichzeitig sagen, aber ein Stück langsamer fahren heute, das kann ich mir echt nicht leisten. Also da wird es sehr unehrlich. Wir brauchen beides. Also die Bereitschaft, auch ein anderes Leben zu führen oder einen anderen Lebensstil zu führen, das ist ja aber auch immer Teil von der Fortschrittsgeschichte gewesen. Und deshalb ist es so interessant, warum bei Klima immer alles mit Verzicht, Verbot, Verlust konnotiert wird, dann zu sagen, ja gut, jetzt machen wir halt nochmal eine Gewohnheitsänderung. Wir haben auch nicht immer so viel Fleisch gegessen. Wir waren damals auch okay. Hat man sich über den Sonntagsbraten noch gefreut, anstatt zu sagen, ich muss jeden Tag antibiotikaverseuchtes Zeug in mich reinstopfen. Also man kann die Geschichten sehr unterschiedlich erzählen und dann eben sich auch fragen, warum die Bereitschaft zur Veränderung eigentlich so dermaßen auf ich will mehr konsumieren reduziert wird und wer das auch macht. Mhm. Weil wir wissen aus der Resilienzforschung, das Einzige, was mich wirksam werden lässt in der Krisenverarbeitung oder konstruktiven, dass ich nicht depressiv oder aggressiv werde, ist mich selber verändern. Das ist immer der Schlüssel, um in einer krisenhaften Situation aus Ohnmächtigkeit und rein reaktiven Möglichkeiten in die Aktivität zu finden.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie die Gemeinschaft wieder ihre Gemeinschaft finden muss und zusammen stark werden muss, um diesen Trends entgegenzuwirken. Jetzt bitte ich Sie zum Schluss noch, sich selbst zu verändern. Ich weiß, Sie stehen dafür ein, für Demokratie und für das Allgemeinwohl, aber stellen Sie sich vor, Sie wären für zumindest einige Zeit lang Weltherrscherin. Was würden Sie denn als erstes tun, damit unsere Gesellschaft wieder ins Lot gerückt wird?
Bin ich Weltherrscherin tatsächlich?
Ja.
Okay, dann würde ich das Finanzsystem einmal auf Reboot setzen, weil das ist der schlimmste Treiber gerade für eine sehr zynische Weltunterordnung von all denjenigen, die davon zu wenig in der Tasche haben.
Wir müssen das Finanzsystem neu denken. Keine kleine Aufgabe, die Sie sich da vorgenommen haben. Neu denken heißt auch der Podcast, den Maya Göppel moderiert, von Mission Wertvoll. Und Maya Göppel hat auch ein neues Buch geschrieben, Werte, ein Kompass für die Zukunft. Zusammen mit dem Österreicher Hannes Andrusch, oder?
Nee, er hat die Reihe auf dem Punkt bei Brandstätter ins Leben gerufen. Geschrieben habe ich das selbst. Und das Allerschönste an dem Buch ist, es ist für den Wirtschaftspreis 25 auf die Shortlist gekommen in Deutschland vom Handelsblatt etc. und ist dann von den Lesern und Leserinnen tatsächlich ausgewählt worden. Es hat den Leserpreis bekommen. Das war für mich als Wissenschaftlerin, die Wissenschaftskommunikation macht, das Allerschönste. Es ist an den Qualitätskriterien in die Shortlist gelaust und dann von den Leserinnen als das war für uns alle verständlich geadelt worden. Da war ich sehr dankbar.
Gratuliere Ihnen dazu und nochmal herzlichen Dank für Ihre Einblicke.
Ich danke auch.
Und wenn Ihnen dieses Interview gefallen hat, dann unterstützen Sie doch am besten unseren Podcast. Das machen Sie, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Dort gibt es auch Digitalabos für Nicht-Zeitungsleser und Leserinnen. Abonnieren Sie uns auch auf den Podcast-Kanälen und auf YouTube. Da gibt es uns immer öfter auch zu sehen. Feedback schicken Sie am besten an podcast@derstandard.at. Auch gerne Gästevorschläge. Und lassen Sie auch gerne eine gute Bewertung da und einen netten Kommentar in den Foren. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.